weil lustig plapperten Moderatoren irgendwie geleitet war und dann kam Musik und dann sagte einer der Moderatoren, unsere Hörerin so und so hat uns erzählt, sie hätte schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen. Mitte November. Und dann alle Weihnachtsgeschenke beisammen, wow. Und dann sagt der eine Moderator zum anderen, und, hast du auch schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Und sagte, nee, ich habe eigentlich noch gar keins. Ich krieg meine immer erst am 24. Dezember. Ich gebe zu, ich finde sowas lustig, aber das sind so Karlauereien. Und die Frage für uns ist ja auch so, hast du schon alle Geschenke zusammen? Und ich habe zum Beispiel die Tage eine E-Mail gekriegt, so eine Werbe-Newsletter-Mail von so einem Internetversender. Und da stand im Betreff schon drin, also noch bevor ich die Mail angeklickt habe, sah ich in der Betreffzeile, Werbemail, nee, pass auf, wir präsentieren Doppelpunkt das Best-of der Geschenke 2014. Das Best-of der Geschenke 2014. Und da war ich natürlich neugierig. Ich meine, ich hatte noch nicht alle Geschenke beisammen und dachte, jetzt gucken wir doch mal, was kriege ich da das ultimative Geschenk, was mir noch gefehlt hat für jemanden. Und ich gucke da rein und wurde so E-Book-Reader angeboten und Krimis. Und da dachte ich, na toll. War doch ein bisschen enttäuscht. Aber die Frage ist natürlich jetzt, was wäre wirklich das beste Geschenk, das ich jemandem machen kann? Was wäre das beste Geschenk, das du jemandem machen kannst? Darum soll es heute gehen. Oh, genau, Dankeschön. In unserer Predigtreihe Beziehungskisten. Heute die Frage, den Status quo verändern. Status quo ist ja so, das ist die Situation, die jetzt ist. Ja, und was ist ein Geschenk, was alles verändert? Ich bete zu Anfang. Jesus, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du heute zu uns reden willst. Und ich bitte dich jetzt um deine Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, wir können darüber nachdenken, was wäre das beste Geschenk, was wir machen können. Und mir ging es so, ich habe einen kleinen Moment darüber nachgedacht und kam ziemlich schnell auf den Trichter. Das beste Geschenk, was ich jemand machen könnte, wäre sicherlich nicht eins, was man für Geld kaufen kann. Denke ich, stimmt die mir wahrscheinlich zu. Für Geld kaufen, dann würde man ja sagen, jemand, der reich ist, der hat viel mehr Möglichkeiten da, der könnte die tollsten Geschenke machen. Aber ich glaube, das ist es nicht. Und wir fragen mal, was die Bibel dazu sagt. Da gibt es eine Aussage aus dem Jakobusbrief, Neues Testament. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Das ist eine Bibelaussage über vollkommene Geschenke, über das beste Geschenk. Das ist ein Geschenk, das von Gott kommt. Das kann man nicht für Geld kaufen. Und es ist ein Geschenk, das Gott jemandem geben kann. Und wenn wir jetzt also so fragen, was wäre das beste Geschenk, was ich jemandem, den ich gerne beschenken möchte, machen kann, dann würde es doch heißen, ich möchte, dass im Leben dieses Menschen der gute Wille Gottes geschieht. Dann kommt von Gott, vom Vater der Lichter, das Gute auf diesen Menschen. Das wäre doch in Wirklichkeit das, was ich jemandem am allermeisten wünschen würde. Alle Dinge, die man kaufen kann, sind dagegen lächerlich. Und was hat das nun mit uns zu tun, dass der gute Wille Gottes auf einen Menschen kommt? Was können wir dafür tun, könnte ich auch fragen, damit der gute Wille Gottes im Leben eines Menschen geschieht? Und die eigentlich sehr einfache Antwort ist, wir können für ihn beten. Das ist das beste Geschenk, das ist das Best-of der Geschenke, nicht nur in 2014, die wir jemandem machen können. Und wenn wir für jemanden beten und ihn dem guten Willen Gottes anbefehlen, ja, dann können Wunder passieren. Denn da, wo unsere menschlichen Möglichkeiten aufhören, da fangen die Möglichkeiten Gottes erst an. Das größte und das beste Geschenk. Das Gebet öffnet neue Horizonte. Durch das Gebet und die Fürbitte holen wir sozusagen den Himmel auf die Erde. Durch Fürbitte können Wunder geschehen. Durch Fürbitte kommt Gottes Kraft und Segen in unsere Beziehungen. Und durch Fürbitte verändert sich der Status quo. Können wir sicherlich alle so abnicken und Amen sagen, oder? Wunderbar. Dann kann ich jetzt ja eigentlich aufhören. Aber ich glaube, es gibt da schon noch was zu ergänzen. Denn wir können schon fragen, was hat das mit uns zu tun? Wir beten, Und wenn ich darüber nachdenke, ich erlebe bei mir, das muss ich auch an der Stelle bekennen, aber auch in vielen Gesprächen mit anderen Menschen, dass eigentlich das Gebet oft zu kurz kommt. In Wirklichkeit beten wir nicht so viel. Wir können alles Mögliche für Menschen tun und wir sind auch bereit, alles Mögliche für Menschen zu tun, aber das Gebet fällt komischerweise ganz oft hinten runter. Das ist so eine Erfahrung. Woran liegt das, wenn das doch das beste Geschenk ist, was wir machen können? Das Gebet für jemanden. Ich sehe zwei Aspekte, die wir uns heute angucken zu dem Thema. Das eine ist sozusagen die Theorie, dass wir uns mal von der Bibel her angucken, was hat eigentlich die Fürbitte für eine Bedeutung vor Gott oder in Gottes Reich? Was spielt Fürbitte für eine Rolle? Und das zweite ist sozusagen die Praxis, welche Erfahrungen haben wir mit Fürbitte gemacht oder können wir mit Fürbitte machen? Theorie und Praxis. Und wir brauchen darüber einfach Klarheit. Was für eine Rolle spielt die Fürbitte auch? Was hat das mit mir persönlich zu tun? Zunächst möchte ich mich um eine Verständnisfrage kümmern, die vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt. Braucht Gott eigentlich unsere Fürbitte? Ich habe jetzt gerade Leute gesehen, die den Kopf geschüttelt haben. Braucht er die Fürbitte? Eigentlich denkt man ja doch nicht. Gott ist doch allmächtig. Gott hat die Welt geschaffen. Der braucht doch nicht unsere Fürbitte, um irgendwas zu machen. Völlig richtig konsequent gedacht. Aber es ist ganz überraschend, wenn man sich anguckt, wie Gott sich das gedacht hat. Die Bibel erzählt uns ja im Endeffekt die Geschichte Gottes mit den Menschen. Das ist eine Offenbarungsgeschichte, eine Heilsgeschichte, wie man auch sagt. Von der Schöpfung angefangen bis hin zu einem Ende, wo wir in Ewigkeit bei Gott sein sollen. Und das ist eine Geschichte, die Gott mit den Menschen hat. Also er wird nicht irgendwas machen, sondern er wird immer die Menschen, die müssen zwangsläufig daran beteiligt sein, an dem, was da geschieht. Und Gott hat das so eingerichtet. Und das ist eine ganz komische Geschichte, wo man ganz schnell fragt, so, kann das sein? Wieso macht Gott sich von Menschen abhängig? Das kann doch wohl nicht sein. Was ist denn das für eine Irrlehre? Und darum müssen wir gucken, was die Bibel uns dazu sagt. Das erste ist eine Stelle aus dem 1. Mose, die ich euch lesen möchte. Da sagt Gott, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Machet sie euch untertan. Gott überträgt bestimmte Befugnisse auf den Menschen. Er gibt uns einen Handlungsspielraum, den wir selber füllen können. Das zweite, aus dem 1. Mose, wo Gott die Tiere macht und dann bringt er sie zu den Menschen hin. Und dann hier heißt es da in einem Vers, wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Also Gott sagt zum Menschen, ich habe zwar eine Schöpfung, ich bin der Kreative, ich bin der Creator, so der Schöpfer, aber du darfst den Tieren ihren Namen geben. Und er hat da offensichtlich in Kauf genommen, dass die Leute so auf so lustige Ideen kommen, wie zum Beispiel einen Schmetterling Klappertopf-Kapselspanner zu nennen. Den gibt es ja wirklich, den haben wir von Kashima gelernt. Den gibt es und ich wäre auf diese Idee nicht gekommen, das hat Gott offensichtlich in Kauf genommen. Ist in Ordnung, der Mensch darf ein Stück weit die Schöpfung sozusagen mitgestalten, mitbenennen, hat eine Autorität darüber bekommen. Gott beteiligt die Menschen an dem, was er tut und wie er mit uns hier unterwegs ist. Und in Psalm 8 lesen wir, du hast den Menschen, wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Hammer. Alles hast du unter seine Füße getan. Wir dürfen als Menschen Herr sein über einen Teil dessen, was Gott geschaffen hat. Über das, was Gott gemacht hat, hat er den Menschen zum Herrn gesetzt. Das klingt schon sehr, oha, welche Befugnisse, welche Autorität wir da bekommen von Gott. Das ist ja im Grunde, wenn man sich das mal vorstellt, eigentlich sind wir auch bloß Geschöpfe und Gott hat sozusagen seiner Schöpfung die Krone aufgesetzt, dadurch, dass er sagt, bestimmte Geschöpfe sind jetzt sogar so ausgerüstet, dass sie den Rest der Schöpfung mit bearbeiten dürfen. Hammer, unglaublich geniale Geschichte. Da versteht man irgendwie, warum man sagt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Nur die Menschen haben diese Berechtigung, selbst Engel haben die nicht. Engel sind ja Boten, wenn man es wörtlich übersetzt, Gesandte, Diener von Gott, aber die haben diese Autorität nicht. Die dienen einfach nur Gott, die machen das, was Gott ihnen sagt. Aber die haben jetzt nicht so diese Erde zugesprochen bekommen, dass sie sich untertan machen dürfen. Und wenn man sich das vorstellt, dann kann man den Schluss ziehen, dass Gott die Menschen letztlich zu Partnern macht. Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist klar, das sind auch nur Geschöpfe, die haben die Welt nicht gemacht. Aber im weiteren Verlauf macht Gott diese Menschen zu seinen Partnern. Und das finde ich sehr beeindruckend, diese Erkenntnis, was für eine unglaubliche Wertschätzung Gott uns anderen zeigt. Nun, wir als Menschen machen tatsächlich eine ganze Menge mit dieser Schöpfung oder mit dieser Erde. Das wissen wir alle. Und ich glaube, ganz vieles, was wir damit gemacht haben, ist nicht unbedingt das. Denn vieles von dem, was die Menschen auf dieser Erde machen, tun sie nicht in einer Partnerschaft mit Gott. Gott hat sie zwar dazu berechtigt, hat einen Bund mit ihnen geschlossen, wie die Bibel sagt. Sie haben ein Mandat, sozusagen Dinge zu tun, aber sie tun sie gar nicht in Partnerschaft mit Gott. Insofern müsste man sagen, das ist schwierig und das ist eigentlich nicht Gottes Plan. Und in der Bibel steht es im Epheserbrief, wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Gott hat uns gemacht, um gute Werke zu tun. Wir sind geschaffen zu guten Werken, heißt es in einer Bibelübersetzung. Regelrecht dafür geschaffen, gute Werke zu tun. Und Gott hat diese guten Werke für uns vorbereitet. Ja, diese sind geschaffen. Er hat diese Werke bereits für uns vorgesehen. Und indem wir diese Werke tun, verwirklicht sich sein guter Wille auf dieser Erde. Wenn die Werke von uns nicht getan werden, verwirklicht sich das nicht. Ich stelle mir das vor wie ein Fließband, auf dem sozusagen so die ganzen guten Werke an uns vorbeilaufen. Ich habe das vor vielen Jahren mal selber an der Predigt gehört und das hat mir total eingeleuchtet. Die ganzen guten Werke laufen wie an einem Fließband von uns vorbei und Gott schafft ständig neue Werke, bis hin zu Wundern, die geschehen können, wo er sagt, wenn ihr das jetzt nehmt und verwirklicht, dann geschieht es. Und ganz viele von diesen Werken, die da vorbeilaufen, die nehmen wir auch. Schaut euch nur mal um. So viel, was hier ist, was hier an Gutem passiert, in unserem Gottesdienst, durch unsere Gemeinde, durch andere Christen auf dieser Welt überhaupt, ganz viele gute Werke werden getan und es wird auch sichtbar. Aber viele dieser guten Taten auf diesem Fließband, die Gott vorbereitet hat, sind Gebete. Und ich habe den Verdacht, dass wir gerade diese recht häufig vorbeiziehen lassen. Dass die Gebete oft diejenigen von Gott vorbereiteten guten Taten sind, die wir vorbeiziehen lassen. Als mir das bewusst geworden ist, habe ich erstmal Gott um Vergebung gebeten, weil das ist wirklich, Gott bereitet so viel vor und er hat uns so viel Autorität gegeben und wenn wir die nicht nutzen, ist es sehr, sehr schade. Man muss natürlich eins sagen bei den guten Werken, es gibt welche, die macht man und da sieht man das Ergebnis und das ist toll und alle haben was davon. Und bei Gebeten oder Fürbitten ist es so, das sieht im Prinzip keiner. Damit ist kein Blumentopf zu gewinnen. Keiner dankt es dir, also zumindest weiß ja oft gar keiner, dass du gebetet hast. Und selbst wenn dein Gebet in Erfüllung geht, dann kannst du noch nicht mal sein, dass es dein Gebet war, was da erhört wurde. Könnte genauso gut sein, dass jemand anders da war, der auch dafür gebetet hat und dessen Gebet war es. Also das verschafft ja überhaupt gar keine Genugtuung. Das ist völlig ungeeignet, um unser Ego aufzupolieren, das Gebet. Das könnte man als in Anführungsstrichen Nachteil werten. Aber natürlich ist es auch genau umgekehrt. Gerade weil dem so ist, haben die Gebete, die Fürbitten vor Gott eine besondere Bedeutung. Da geht nichts, was zu unserer Ehre sozusagen abgeknapst wird, sondern wenn wir für einen geliebten Menschen beten, dann ist das eine Sache zwischen uns und Gott. Und wenn was Gutes passiert, dann kriegt Gott dafür die Ehre. Und es gibt noch einen anderen Vorteil, im Gegensatz zu allen anderen guten Taten, die auf diesem Fließband sind. Das Gebet kannst du so nehmen, egal wo du bist, und es anwenden. Ich muss nicht warten auf eine bestimmte Situation. Ich habe mir vorgenommen, das nächste Mal lieber gleich das Autoradio auszumachen. Ist doch nicht unbedingt so sinnvoll, was da ist. Und ich habe schon lange, dass ich auf Autofahrten oder auch mit dem Fahrrad, wenn ich zur Arbeit unterwegs bin, dass ich sage, ich nehme das als Zeit, wo ich einfach Dinge vor Gott bringe. Ja? Es ist jetzt nicht unbedingt die Zeit, wo ich jetzt Gott tief begegne, dafür bin ich dann doch viel zu abgelenkt. Das braucht manchmal die Stille oder regelmäßig die Stille. Aber Menschen und Anliegen vor Gott zu bringen, für die ich bete, das kann ich unterwegs. Und das ist doch super. Also da hat das Gebet, haben die Fürbitten einen Vorteil in der Anwendung, die alle anderen guten Taten, die wir machen könnten, nicht haben. Wir können es jederzeit und überall machen, im Bett, im Auto, auf dem Fahrrad, im Spaziergang, wo wir auch immer unterwegs sind, können wir permanent das benutzen. Super. Und welche Bedeutung die Gebete haben, dafür gibt es einige hammermäßige Beispiele in der Bibel. Ich möchte uns eins nennen, das ist auch aus dem Alten Testament, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war. Und da geht es um Mose einerseits, der ja der Anführer der Israeliten war und der die sozusagen zu dem verheißenen Land hingebracht hat. Und die haben unterdessen viele Sachen erlebt, sind ja 40 Jahre unterwegs gewesen. Und einmal mussten sie gegen die Amalekiter kämpfen. Und Josua war der Anführer dieses israelischen Heers. Und Mose, der auch im Endeffekt ein alter Mann war, der hätte auch auf dem Schlachtfeld nicht mehr viel bewirken können, der ist dann aber auf den Berg gegangen und der hat währenddessen für diesen Kampf gebetet, also dafür, dass das Volk Israel diesen Kampf gegen die Amalekiter gewinnt. Und da schreibt die Bibel, 2. Mose 17, solange Moses seinen Arm hochhielt im Gebet, das ist diese Geste, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Immer so, und jemand stützt das so, ne? Deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Irre, ne? Mose betet da auf dem Berg und versinnbildlich durch die gehobenen Arme, nimmt die Kraft Gottes und darf sie im Gebet auf das Volk Israel legen und die siegen. Und sobald er damit aufhört, kriegen die anderen wieder die Oberhand. Und das Gebet von Mose ist an der Stelle das Entscheidende gewesen, dass dieser Kampf gewonnen wurde. Und aus diesen ganzen Beispielen lesen wir, oder können wir den Schluss ziehen, Gott hat es irgendwie so angestellt, dass das Gute nur gewinnt, wenn wir mitmachen. Krass. Gott hat es so angestellt, dass das Gute nur gewinnt, wenn wir mitmachen. Gott hat das nicht nötig. Aber er hat es so eingerichtet. Das ist sein Plan. Deshalb hat er die Menschen als diejenigen geschaffen, die eine besondere Aufgabe haben, die er beteiligen will. Aus irgendeinem Grund ist das so, dass er bestimmte Dinge nur macht, wenn wir mitmachen. Gott hat Mose die Autorität gegeben, durch sein Gebet in Form der erhobenen Arme diese siegreiche Kraft Gottes auf die Israeliten zu lenken. Und wie es bei Mose war, es gibt nur relativ wenige Menschen im Alten Testament, bei denen so eine Autorität sichtbar war, auch Propheten, die im Namen von Gott in die Lebensgeschichte von Menschen oder von ganzen Städten, Völkern hineinsprechen konnten. Das war im Alten Testament, dass es relativ wenige waren. Aber wir sind heute im Neuen Testament und durch das Ereignis von Pfingsten ist uns der Heilige Geist geschenkt worden und plötzlich ist es so, dass Gott alle Menschen, die sich von Gott erlösen lassen, gebraucht, um diese Kraftübertragung auf den Sieg hin vorzunehmen. Dass jeder Gläubige, der seinen Geist, Gottes Geist in sich trägt, der kann von diesen Kräften Gebrauch machen und kann sie sozusagen auf Menschen lenken. Das ist das ganz große Vorrecht. Auch Jesus hat das gesagt. Das haben wir letzte Woche in der Predigt auch gehört, dass Jesus sagt, ihr seid nicht meine Diener, sondern ihr seid meine Freunde. Er bezieht die Menschen mit ein. Er will sie als aktive Mitarbeiter beim Bau seines Reiches einsetzen. Und daran sehen wir, Gott hat uns eine Autorität gegeben, eben auch Gottes Kraft auf die Menschen zu lenken. Und von Ole Halsby, das ist ein norwegischer Theologe und Theologieprofessor gewesen, ein gläubiger Theologieprofessor, habe ich diesen Satz gelesen, der ist übrigens auch schon seit vor über 50 Jahren gelebt. Wann wird die Gemeinde Gottes erwachen und ihre Verantwortung erkennen? Durch ihr Gebet hat sie Macht, die Weltpolitik zu beherrschen, von der Gebetskammer aus. Das hat mich ziemlich umgehauen. Man denkt so, Gott macht doch sein Ding und er ist nicht auf mich angewiesen. Ist er eigentlich auch nicht. Aber das hier ist die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und er will Menschen gebrauchen, diese Geschichte zu Ende zu bringen. Das ist ein Plan. Daran hat er sich freiwillig gebunden. Darum hat Gott den Bund mit den Menschen aufgesetzt, weil er mit uns was vorhat. Nicht nur, um uns zu erlösen, sondern auch, um mit uns Geschichte zu schreiben. Ich denke, hier verstehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Und mir ging es so, dass ich denke, wow, so eine Bedeutung hat das Gebet. Und wenn wir also diese geniale Berufung jetzt haben, dann fragt sich, warum beten wir dann nicht eigentlich viel mehr? Obwohl es doch das Beste ist, was im Leben von Menschen geschehen kann. Und wir kommen sozusagen in die Praxis hinein zu fragen, welche Erfahrungen haben wir denn mit Fürbitte? Vielleicht ja auch nicht immer so gute Erfahrungen. Zum Beispiel, dass wir denken oder erleben, Gebete werden nicht erhört. Vielleicht. Man betet und es passiert nichts. Und erlebt haben wir das sicherlich schon alle. Und wir versprechen uns vielleicht irgendwie nichts mehr. Aber vielleicht ist es auch ganz anders. Vielleicht ist von dem, was unser Gebet bewirkt hat, einfach nur im Augenblick noch nicht sichtbar geworden. Es gibt noch eine Bibelstelle, die ich euch mitgebracht habe heute, die mich an dem Punkt richtig umgehauen hat. Das ist aus dem Alten Testament von Daniel. Der hat ja auch geniale Sachen erlebt. Seine Freunde sind im Feuerofen gewesen und nicht verbrannt. Er selber ist in die Löwengrube geschmissen worden und von Löwen nicht gefressen worden, weil Gott Bewahrung geschenkt hat und weil Gott darin ein Zeichen gesetzt hat. Und dieser Daniel, der betet und er betet 3 Wochen lang und fragt Gott, was willst du für unser Volk? Die waren ja in Gefangenschaft von Nebukadnezar entführt worden, die Israeliten. Wie soll es weitergehen? Und betet 3 Wochen lang und es scheint nichts zu passieren. Und nach diesen 3 Wochen kommt plötzlich eine Himmelserscheinung, ein Engel kommt in Form einer Gestalt, die er unglaublich beschreibt. Also jeder Hobbit-Film ist nichts dagegen, glaube ich, was der da erlebt hat. Das muss absoluter Wahnsinn gewesen sein, was der da erlebt hat. Er sagte, meine Kräfte verließen mich, die Farbe entwich mir aus meinem Gesicht. Die anderen Leute haben diese Erscheinung nicht gesehen, aber mitgekriegt, hier passiert gerade was. Die sind vor Angst weggelaufen, weil da so ein herrlicher Engel, ein Erzengel, das von Gott geschickt wurde, um mit Daniel zu reden. Und der Engel sagt zu Daniel die folgenden Worte. Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Wenn wir uns, was da drin steht, angucken, ist schon der Hit. Man denkt so, der betet 3 Wochen lang und es scheint nichts zu passieren. Und dann kommt nach 3 Wochen dieser Engel und sagt, es ist der Hammer, was da im Himmel abgegangen ist, vom ersten Tag seines Gebets an. Da ging richtig die Post ab. Der Mann hat vor Gott gekniet und aufgrund dessen ist der Engel, der zu ihm gekommen ist, losgezogen und wurde aufgehalten von diesem, wie auch immer, bösartigen Engel von Persien, Engelfürsten von Persien heißt es da. Das sind so diese Mächte und Gewalten, von denen die Bibel spricht, alles, was noch so zwischen Himmel und Erde stattfindet. Und er wurde von diesem bösartigen Engel, so dem Widersacherengel quasi aufgehalten, daran zu Daniel zu kommen, aber er war unterwegs. Und er hat gekämpft und im Himmel fand eine Schlacht statt in der geistlichen, unsichtbaren Welt. Und der Erzengel Michael, das ist ja der, der ihm dann zu Hilfe kam, das ist der Anführer der himmlischen Heerscharen, der hat dann sozusagen diesen Kampf übernommen, damit dieser Engel hier zu Daniel kommen konnte stattdessen. Später erzählt er übrigens, dass er noch wieder zurückgeht zu diesem Kampf. Da tobt sozusagen in der unsichtbaren Welt tobt ein Kampf zwischen Gut und Böse. Das sind so Sachen, die wir heute sehr, sehr selten hören. Die klingen so ziemlich verrückt, ziemlich spooky, sagt Jan manchmal. Ziemlich abgefahren. Aber das ist eine Realität, von der die Bibel redet. Er hat gebetet, der Engel zog los und prallte mit dem anderen zusammen. Und dann ging der 21 Tage der Kampf, bis er dann Gott sei Dank abgelöst wurde und zu Daniel kommen konnte. Und wenn wir denken, wir beten und nichts passiert, dann könnte es sein, dass sehr wohl was passiert. Ich habe das erlebt. Als ich Christ wurde, da war ich 26 Jahre alt und ungefähr 3 Jahre vorher war ich überhaupt erst hier nach Oldenburg gekommen zum Studieren. Habe damals in einem Gospelchor in Wildeshausen mitgesungen und wurde teilweise mitgenommen von einem, ja, von der einen Studentin, mit der ich da mitgefahren war, deren Bekannter, der dann ein Auto hatte. Dann sind wir so auf der Strecke hin und her mitgenommen worden. Das war ganz praktisch. Und dieser Student war Christ, das wusste ich nicht. Und später, als ich mich bekehrt habe, wie gesagt, ungefähr 3 Jahre später, traf ich ihn dann sozusagen wieder in der Gemeinde. Und dann sagt er, ey, du warst damals so offen und wir haben für dich gebetet. 3 Jahre. Wir haben für dich gebetet und ich bin schließlich unendlich zu Gott gekommen. Und meine Mutter hat sich damals bekehrt, also 10 Jahre vor mir, hat für mich gebetet. Das wusste ich gar nicht, wie viel sie für mich betet. Und sie war dran geblieben. Und irgendwann ist es Wirklichkeit geworden, dass ich Jesus kennengelernt habe. Und die Leute haben gebetet und haben im ersten Moment keine Frucht davon gesehen, kein Ergebnis. Und sie könnten denken, ja, Gott erhört unser Gebet nicht. Aber es war einfach nur später. Und in Wirklichkeit war schon so viel in Vorbereitung. Es hat mich echt sehr beeindruckt, als ich das im Nachhinein gehört habe. Es passiert scheinbar nichts, aber wenn wir das so erleben, dann können wir uns auch bewusst machen, im Himmel könnte gerade die Post abgehen. Vielleicht kämpfen da um meinetwillen oder um der Person willen, für die ich da gerade bete, Mächte und Gewalten, weil jemand nicht ein Interesse daran hat, dass irgendjemand unter den guten Einfluss Gottes kommt. Das ist eine geistliche Realität und das klingt so abgefahren, das klingt so unwirklich heutzutage, aber so ist es. Und darum möchte ich an der Stelle erstmal ganz einfach diese Losung ausgeben, dranbleiben, bis die Sache durch ist. Manche Leute tragen so ein Armband, P-U-S-H, pray until something happens. So lange beten, bis was passiert. Bleib dran, gib nicht auf und denk an Daniel. Ab dem ersten Tag, wo du betest, kannst du davon ausgehen, dass Gott das Gebet hört und dass im Himmel eine Maschinerie losgeht. So, als wenn du im Internet was bestellst, du siehst das Ergebnis noch nicht, bis es geliefert wird, dauert das eine Weile. Aber vom ersten Tag an geht da was los. Davon kannst du ausgehen. Ich möchte dich ermutigen, das zu machen, auch wenn du nicht sofort das Ergebnis siehst. Es gibt allerdings auch Voraussetzungen, die wir hier auch drin sehen. Dort heißt es nämlich, dass der Engel zu Daniel sagt, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott. Dieses von Herzen begehren und sich demütigen vor Gott hat was mit der inneren Haltung zu tun. Wenn wir jetzt gehen von dem, was ich vorhin gesagt habe, Gott hat uns zu Partnern gemacht und wir können jetzt Bruce Allmächtig oder wie heißt der eine Film? Okay, dann wollen wir mal Ärmel hochkrempeln. Könnte gerade das Falsche sein. Sondern so wie Daniel das tut, von Herzen vor Gott kommen und sich vor ihm demütigen. Denn eins muss klar sein, er ist Gott. Und ich habe noch eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament, aus dem Jakobus. Nee, was habe ich jetzt hier? Was habe ich gerade falsch? Habe ich die nicht hier reingepackt? Aus dem Jakobusbrief, da kommen wir gleich noch zu. Aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16, dort heißt es, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Dass die Voraussetzung ist, gerecht zu sein vor Gott, also in der richtigen Haltung vor Gott zu sein. Denn Gott hat gesagt, ich bin euer Gott und ihr sollt mein Volk sein. Gott steht über uns. Wir dürfen Partner sein, aber trotzdem ist er der, wie heißt das, der, gibt es ein Fachwort dafür, ich komme nicht drauf, er ist sozusagen der erste Partner, jedenfalls derjenige, der sozusagen den dickeren Anteil hat und Gott ist der wichtigere von beiden Partnern. Aber trotzdem, das heißt, wir können Gott keine Vorschriften machen, was er tun soll. Gerecht vor Gott zu stehen, heißt in der richtigen Herzenshaltung vor Gott zu stehen und zu gucken, was ist Gottes Wille für die Situation. Und ich habe gelesen, fand ich sehr gut, wenn Gott ein Gebet erhört, dann geschieht es aus Liebe. Wenn Gott ein Gebet nicht erhört, dann geschieht es auch aus Liebe. Gott weiß es letztlich besser. Er ist der Boss. Gott gibt den Menschen nicht alles, was sie haben möchten. Denn ich glaube, vieles, was wir erbeten, wenn wir es bekämen, würde es uns nicht gut tun. Oder würde es dem Menschen, für den wir beten, vielleicht nicht gut tun, weil wir das Ganze gar nicht so checken, was wirklich gut ist für jemanden. Gott ist auch gar nicht unsere Wunscherfüllungsmaschine, wo wir sagen können, ich habe das auf dem Herzen, also mach mal. Sondern diese Haltung von uns zu Gott ist die, dass er uns zu Partnern macht um die Geschichte, die wir mit Gott haben, die diese ganze Welt hat, zu einem von Gott geplanten Ende zu führen. Und die Frage ist, wenn das Gebet, was ich jetzt bete, würde das, wenn es erfüllt wird, dazu dienen, dass Gottes Plan dadurch erfüllt wird, dass Gottes guter Wille geschieht, als ein Schritt dahin, zu dem guten gemeinsamen Ende zu finden? Und wenn wir so vor Gott stehen und denken, wow, was wissen wir schon darüber? Was haben wir da schon darüber verstanden? Eigentlich nichts. Dann kommen wir dabei raus, dass wir in einer Haltung der Hilflosigkeit sind vor Gott. Ich habe gelesen, auch bei dem schon zitierten Ole Halsby, dass er sagt, dass diese Hilflosigkeit ist eine der absoluten Grundbedingungen, dass wir, wie wir vor Gott stehen können überhaupt. Zu wirken, ich bin so unfähig. Was kann ich schon, was habe ich schon beizutragen? Wie begrenzt ist meine Erkenntnis und meine Weisheit? Und wir sollen uns klar machen, dass das Gebet, wenn es die Aussicht haben soll, erfüllt zu werden, muss es Gott verherrlichen. Und das, was dabei rauskommt, muss Gott verherrlichen. Sonst ist es nicht in dem Plan, den Gott hat, um zu seinem Ziel zu kommen. Sonst ist das, führt es in die falsche Richtung. Dann kann es nicht erhört werden. Und darum landen wir schließlich und endlich dabei, dass wir sagen, dein Wille geschehe in dem Gebet. Dass wir nicht sagen, Gott, das und das will ich haben und das soll die Person gerne und der soll diese und jene Dinge. Das könnte alles in die Irre leiten. Vielleicht ist das gar nicht Gottes Plan. Sondern dass wir schließlich und endlich sagen, wir wollen, dass die Dinge mit dem Menschen, für den wir beten, dass das irgendwas in Ordnung kommt, in die Ordnung, die Gott gewollt hat. Und dass wir sagen, dein Wille geschehe. Das hat sogar Jesus getan. Wir kennen diese Geschichte aus, kurz bevor er verhaftet wurde im Garten Gethsemane. Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, sagt er zu seinem Vater im Himmel. Dein Wille geschehe, sagt sogar Jesus. Wenn Gottes Wille geschieht, ist das manchmal hart. Aber es ist eigentlich der einzige Weg. Und wir sehen gerade, dass wir im Grunde jetzt bei der Anfangsfrage zurück sind. Dein Wille geschehe. Das Beste, das einem Menschen passieren kann, ist, dass der gute Wille Gottes in seinem Leben passiert. Und es läuft letztlich alles darauf hinaus, dass wir als Beter unser Herz Gott aufschließen und sagen, Gott, ich habe eine Not mit diesem Menschen oder für diesen Menschen oder habe eine Sehnsucht für ihn. Ich möchte ihn dir hinhalten, aber ich bin hilflos. Wir brauchen ja nicht zu beten, wenn wir uns selber helfen können. Gott unser Herz aufschließen und eigentlich das einfachste Gebet, was ich an der Stelle mal gehört habe, ist, hilf Gott. Hilf Gott. Egal wie, er weiß es doch viel besser, wie er helfen kann. Aber indem wir das sagen, kommt sozusagen der Mensch als Geschöpf und sagt, ich möchte, dass der Himmel auf die Erde kommt, im Leben dieses Menschen. Das passiert, weil Gott unsere Mitarbeit haben will, passiert das nicht ganz von alleine. Das passiert deshalb, weil Menschen sich gebrauchen lassen. Hilf Gott. Und das aller einfachste Gebet ist Jesus. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ein Hilferuf, Jesus, komm in die Situation. Und wenn dann Gott sagt, jetzt kann ich meinen Willen tun, jetzt unterstellen Sie sich dem, was ich geplant habe, ja, dann kann auch Segen daraus werden. Das ist eine Zusage von Gott, dass wir dann, wenn wir in Jesu Namen bitten, dass der Gott dann sagt, ne, in der Bergpredigt auch, wenn wir bitten, dann werden wir auch empfangen. Und diese Art zu bitten für jemanden bedeutet, den Menschen loszulassen. Und wenn wir an unsere Lieben denken, die Beziehungskisten, ob das unsere Kinder sind, Ehen, ob das Freunde sind, ob das vielleicht Leute sind, die uns gar nicht so nahestehen oder mit denen wir im Clinch sind, das kann auch sein, dann bedeutet es eigentlich, diese Person loszulassen und sagen, Gott, mach du mit diesem Menschen, was dein Plan ist. Ich vertraue dir diesen Menschen an. Gerade als Eltern, stellt euch das vor, ist das sehr, sehr schwer. Es gibt ja sogenannte Hubschraubereltern, die kreisen so quasi über den Kindern, versuchen alles zu regeln, alles zu beobachten, alles zu steuern und sind nicht in der Lage, ihre Kinder mal loszulassen. In der Schule beispielsweise. Meine Frau arbeitet an der Schule, deshalb erlebt man die dollsten Sachen. Und wenn wir beten, dann befehlen wir doch wirklich die Menschen Gottes Gnade an. Und wenn wir sagen, wir wollen um Jesu Namen bitten, so wie das, was auch eine Verheißung aus dem Neuen Testament ist, dann können wir sagen, wir wollen bitten um Jesu Willen. Nicht, weil wir so toll sind. Nicht, weil wir irgendwie etwas an uns hätten, was uns berechtigt, irgendwelche Forderungen vor Gott zu stellen. Nicht, weil wir irgendwelche Leistungen vorweisen könnten, wo wir sagen, okay, darauf kann ich jetzt mich berufen und deshalb habe ich jetzt auch gefälligst das Recht, dass ich mal hier was einfordern darf. Alles falsch. Vor Gott stehen wir letztlich mit leeren Händen da. Aber wir können sagen, weil Jesus gekommen ist, um Jesu Willen will ich bitten. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil du uns doch durch Jesus deine Gnade geschenkt hast. Ich berufe mich auf die Gnade, dass Gott mich begnadigt hat und dass Gott diesen anderen Menschen begnadigt hat, dadurch, dass Jesus gekommen ist. Und dieses verändert tatsächlich auch die Beziehung zu dem Menschen, für den ich da bete, grundlegend. Macht unser Herz weich, hilft vielleicht zu verzeihen. Es kann nicht sein, dass ich jemanden im Gebet vor Gott bewege und gleichzeitig bleibt mein Herz hart. Wenn ich ehrlich bin an der Stelle vor Gott, dann macht Gott in der Beziehung, dass mein Herz wieder weich wird. Ja, und ich möchte heute uns dazu einladen, in dieser Weise Jesus einzubeziehen und unser Herz Jesus aufzuschließen und diese Autorität, die uns Gott gegeben hat, zu nutzen dafür, dass der gute Wille Gottes im Leben von Menschen geschieht. Und auch diese Daniel-Stelle, die wir da noch haben, das ist schon so verrückt, was da erzählt wird, was da abgeht. Darum möchte ich dich fragen, auch glaubst du, dass der Wille Gottes das Beste ist, was im Leben eines Menschen, aber auch in deinem Leben passieren kann? Sehnst du dich danach? Ich habe mit einem Kollegen gesprochen die Woche, jetzt, als ich in der Vorbereitung für heute war, und habe ihm das ein bisschen erzählt. Und der hat ein bisschen von dieser Stelle erzählt, habe ich auch. Und er sagt, ey, klingt ja schon recht schräg. Also muss man das jetzt wirklich alles so wörtlich nehmen? Ich konnte nur antworten, entweder predige ich über die Bibel oder ich lasse es bleiben. Aber es ist ja auch wirklich so. Ja? Wir haben, wenn wir sowas hören, dann denken wir, es ist echt der Hammer. Und das ist irgendwie, ist doch verrückt. Denkt man noch ganz schnell. Und auch dazu sagt die Bibel was. Und diese Stelle hatte ich sehr auf dem Herzen, aus dem 1. Korintherbrief. Wenn wir Christus als den Gekreuzigten verkündigen, sind die Juden entrüstet und die Griechen oder die Heiden erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nicht-Juden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das bedeutet, dass diese Botschaft, die ist verrückt. Nach menschlichem Ermessen ist das irgendwie alles abgehoben, abgefahrener Quatsch. Aber das ist die Wahrheit Gottes, die uns die Bibel sagt. Und wenn wir die ergreifen, dann haben wir die Aussicht darauf, dass was passiert. Wir sind in einer Haltung der Hilflosigkeit. Und ich möchte an der Stelle heute nicht nur uns einladen, in dieser Haltung vor Gott zu beten und darauf zu vertrauen, hey, wow, in Jesus Christus ist die Kraft drin. Sondern ich möchte auch nochmal fragen, wenn jemand für sich heute das Gefühl hat, so, bin ich da in Jesus unterwegs? Ist das vielleicht für mich eine Situation, wo ich eigentlich noch nie gesagt habe, ich will auch mein eigenes Leben unter Gottes Herrschaft stellen? Dann möchte ich dir sagen, es ist notwendig, dass man sich entscheidet. Auch diese Entscheidung für Jesus selbst ist eine Mitwirkung. Auch im eigenen Leben geschieht Gottes Wille nur dann, wenn wir uns entscheiden. Wir haben eine freie Entscheidungsmöglichkeit. Und wenn du das Gefühl hast, du musst eigentlich diese Entscheidung ganz neu treffen, dann möchte ich dir auch heute anbieten, dass wir das zusammen beten. Und dieses Gebet hat damit zu tun, dass man sein Leben Jesus gibt und sagt, Jesus, dein Wille geschehe in meinem Leben. Sei du der Herr über mein Leben. Und ich möchte uns alle bitten, dass wir dieses Gebet miteinander sprechen, indem wir aufstehen und indem wir das vor Gott festmachen. Und wenn das vielleicht für dich heute das allererste Mal ist, dann bete das so einfach als das Gebet, dass du sagst, Jesus, ich will dir jetzt heute mein Leben geben. Ich will dir erlauben, dass dein guter Wille in meinem Leben geschieht. Lass uns dazu die Augen schließen. Und ich möchte kurz eben fragen, ob jemand mir ein Zeichen geben möchte, dass das für den heute zum allerersten Mal gilt, dass er sich heute entscheiden möchte. Ist jemand hier, der es heute zum ersten Mal für sich festmachen möchte, dieses, ich möchte Jesus in mein Leben lassen. Dann gib kurz ein Zeichen, passiert nichts Komisches. Ich möchte nur kurz gucken, ob wir welche dabei haben heute. Okay, dann lasst uns zusammen dieses Gebet sprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, dass du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich, du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben, dir Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen. Ja, wir wollen in dieser Haltung